haben ein weiteres Beispiel für diese neue Doppelstrategie von Netflix, große, wichtige Eigenproduktion zunächst ins Kino zu bringen und dann ziemlich bald auch wieder auf der eigenen Plattform zu starten. So auch bei dem Film München im Angesicht des Krieges, der einen sehr dramatischen Augenblick der europäischen Geschichte schildert, nämlich das Zustandekommen des Münchner Abkommens von 1938. Dieser Film läuft bereits im Kino. In der nächsten Woche wird er dann auf Netflix zu sehen sein. Regie führte hier Christian Schwocho, den ich ganz herzlich grüße, in Großbritannien, in der Nähe von London. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Christian, bevor wir reden über deinen neuen Film, erklär uns doch bitte erstmal, was machst du jetzt gerade in Großbritannien? Was drehst du da?
Ja, also jetzt bin ich, ich drehe gerade The Crown, Staffel 5. Nachdem ich ja bei der dritten Staffel schon dabei war, bin ich zurückgekehrt und wir sind gerade in den 90er Jahren und genau, da mache ich zwei ganz tolle, große Episoden und deswegen bin ich hier.
Vielleicht passt das ja ganz gut zusammen, Christian. Du bist zum einen eben zurückgekehrt in die Geschichte 1938. Da geht es natürlich größtenteils um die britische Geschichte und bist ja auch dann in London unterwegs. Auf der anderen Seite jetzt in den 90ern, glaube ich, sind wir angelangt mit den Royals, also mit The Crown. Irgendwie sind das vielleicht schon auch Kreise, die sich hier schließen für dich?
Ja, ich habe ja schon, glaube ich, so mit Bad Banks so meinen ersten Ausflug so aus Deutschland rausgemacht, obwohl Bad Banks zum Teil ja auch zum großen Teil auch in Deutschland spielt. Auch bei meinem Kinofilm Paula gab es so die Ebene in Deutschland, hauptsächlich dann aber auch in Frankreich. Also irgendwie ist es für mich als jemand, der zwar aus dem Osten kommt, aber dann so alle Freiheiten des wiedervereinten Deutschlands und des, ja, geeinten Europas irgendwie kennengelernt hat. Für mich ist es irgendwie so total normal, Geschichten auch so über Grenzen zu erzählen. Und deswegen war das jetzt bei München so eine ganz tolle Einladung, die da zu mir kam, eine deutsche Geschichte zu erzählen, die dann aber auch eine ganz für mich neue britische Perspektive irgendwie möglich machte.
Und das ist ganz sicher auch die Stärke des Films, übrigens auch des Romans von Robert Harris, der Bestseller liegt dem Film ja zugrunde, nämlich dass er einen neuen Blick wirft auf dieses historische Ereignis, das man ganz gut zu kennen meint, also diese schändliche Unterwerfung dem Diktator Hitler gegenüber. Man liefert ihm das Sudetenland aus, spricht überhaupt nicht mit den Tschechen, die Tschechoslowakei wird zerschlagen und es gibt dann letztlich diese große Illusion von Chamberlain, also vom Premierminister zu sagen, ich bringe Europa jetzt hier den Frieden. Man wusste damals schon und hätte vielleicht sogar schon wissen können, dass das eine Illusion war. Aber so einfach macht es sich der Roman nicht, so einfach macht es sich auch der Film nicht.
Also erstmal, Knut, muss ich sagen, ich bin überrascht, dass du sagst, das war immer so klar, weil ich offen gestanden habe von dem Münchner Abkommen so gut wie gar nichts gewusst, bevor dieser Roman zu mir kam. Also für mich, also ich habe mich natürlich, ne, auch durch so einen Film wie Deutschland sehr mit dem Dritten Reich auseinandergesetzt, aber eigentlich immer so, es ging um Machtergreifung von Hitler und dann, also die ersten Jahre und dann setzte so, ja, mein Wissen so bei der Reichskristallnacht irgendwie wieder ein und das Münchner Abkommen, das war ja genau davor, also in einer Zeit, wo auch in Deutschland noch so ganz viel Normalität herrschte. Natürlich wurden dort schon Andersdenkende und Juden, Jüdinnen, schändlich behandelt und trotzdem war irgendwie eine erschreckende Normalität und gleichzeitig eine Stimmung von Apokalypse in der Luft. Und das hat mich irgendwie so total interessiert, in allererster Linie. So, wie geht man, wie reagieren Menschen auf eine drohende, also wie gehen Menschen mit einer drohenden Katastrophe um? Also wie viel Verdrängung gibt es in uns? Wie viel sehen wir? Wie viel sehen wir nicht? Wer sind die Menschen, die warnen und wie behandelt man sie? Und das fand ich irgendwie so wahnsinnig spannend. Und dann natürlich dieser besondere Blick auf diese britische Seite. Chamberlain ist jemand, der von der Geschichte sehr hart verurteilt wurde als ein Loser, als jemand, der nicht durchgreifen konnte. Und das hat mich aber interessiert, wie ein Politiker in der damaligen Zeit zumindest versucht hat, irgendwie auf diplomatischem, auf friedlichem Weg irgendwie mit einem Menschen wie Hitler und all diesen Bedrohungen, die mit Hitler kamen, umzugehen.
Sehr bemerkenswert finde ich das Spiel von Jeremy Irons als Chamberlain, als Premierminister. Er spielt diesen Mann ja als einen tragisch umwölkten Menschen, als einen melancholischen Menschen, der versucht, das Beste zu erreichen und vielleicht auch spürt, wie sehr er noch eingezwängt ist, in die Etikette eingezwängt ist, in so ein altes Denken und vielleicht auch in eine tragische Verstrickung und große Illusion. Also es ist wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut, den Jeremy Irons dahin stellt.
Total. Also erstmal überhaupt, ne, die Begegnung mit Jeremy Irons war eine ganz magische, weil wir haben uns kennengelernt während der Berlinale vor, ja, man muss jetzt sagen, vor 2 Jahren, also ganz kurz bevor die Pandemie ausbrach. Das war das erste Mal, dass ich mit dem Projekt irgendwie in Berührung kam. Also ich hatte gerade vorher so die erste leichte Anfrage bekommen. Dann haben wir uns kennengelernt, weil Jeremy Präsident der Jury der Berlinale war und wir haben uns unterhalten. Er kannte den Roman sehr, sehr gut, er kannte Chamberlain sehr gut und ich habe gemerkt, er hat so eine wirkliche Obsession, diesen Mann zu spielen und einfach auch diesen, also gar nicht ihm irgendwie einen Heldenstatus nachträglich zu verleihen, sondern zu zeigen, es gibt einen Typus Politiker, der auch heute vielleicht immer seltener wird. Und es ist so leicht, eben Geschichte immer so aus der Perspektive von heute zu beurteilen. Und das war so ein ganz tolles Gespräch, was wir hatten, zu versuchen, eine Geschichte zu erzählen, die in den Moment dieser paar Tage, das waren ja nur ein paar Tage, um das Münchner Abkommen einzutauchen und das irgendwie einzufangen, wie das so ist, wenn die Welt so am Abgrund steht, aber wie sich das für die Menschen anfühlt, auch für die handelnden Menschen, die Macht haben, wie Chamberlain, in genau diesem Moment.
Und er muss ja umgehen mit einem absolut unberechenbaren Diktator, um vielleicht auch sein Ergebnis zu erreichen. Insofern ist der Film für mich, obwohl es eben eine historische Geschichte ist, sehr aktuell, denn er erzählt ja davon, ob Kompromisse machbar sind, wie weit man gehen kann, wie weit man vielleicht auch gehen muss. Also hier gibt es schon eine ganz klare politische Aktualität, auch im Umgang mit Tyrannen, wenn man etwas erreichen will.
Also deswegen habe ich ihn gemacht. Ne? Also das ist natürlich so das, was mich als erstes immer so beschäftigt. Also jetzt gar nicht so lehrbuchhaft, so wie kann ich jetzt irgendwie einen historischen Stoff so modernisieren, dass er irgendwie heute einen Sinn ergibt, sondern das war für mich einfach da, als ich den Roman von Robert Harris gelesen habe, weil er erzählt von einem Europa, was irgendwie ein Europa zu sein scheint, aber was ganz, ganz schnell auseinanderbrechen kann und wo ganz schnell Risse in irgendwie funktionierende Systeme kommen können. Das ist das Gefühl, was ich auch seit Jahren habe, wenn ich an Europa denke, ohne jetzt da dramatisch sein zu wollen. Aber ich meine, man sieht, wie, also als ich vor 2 Jahren den Roman gelesen habe, da war der Brexit irgendwie so gerade so auf seinem, da ist er gerade vollzogen worden. Und wie schnell das geht, dass auch Demokratien Risse bekommen, das fand ich irgendwie einfach sehr, so sehr extrem. Genau, deswegen ist die Geschichte eine, die sehr aktuell ist. Ich meine, wir haben so viele Länder auf der Welt, wo Autokraten gerade an der Macht sind. Und wir haben auch in der Mitte von Europa Länder, die als ganz sichere Demokratien immer galten, wo es sein kann, dass auch im nächsten oder auch in diesem Jahr plötzlich ganz andere Akteure an die Macht kommen. Und das macht mir Sorgen und das spiegelt der Film wieder.
Genau das teilt sich in diesem Film München im Angesicht des Krieges den Zuschauern und Zuschauerinnen mit. Wir reden auch gleich weiter über den neuen Film von Christian Schwoche. München im Angesicht des Krieges, die Netflix-Produktion ist im Kino zu sehen, ab nächste Woche dann auch auf Netflix, der neue Film von Christian Schwocho, der jetzt gesprochen hat mit mir, erstmal über diesen Faktenanteil. Also das sind die historischen Fakten, die in dem Film auch bewertet werden. Auf der anderen Seite, und das ist ja ganz wichtig, es ist eine Romanverfilmung, es ist kein Dokudrama. Und es gibt diese sympathischen jungen Leute, auch gespielt von einem tollen Ensemble, einmal George MacKay, kennen wir bestens aus 1917 aus dem Film, Janis Niewöhner, müssen wir nicht vorstellen, und Liv Lisa Fries, also sind zwei Deutsche und ein Brite, ein Freundschaftspaar, auch aus der Zeit vor der Diktatur. Mit deren Augen sehen wir eigentlich das Geschehen. Also sie sind die fiktionalen Anteile, sind die Erfindungen. Was bringen sie uns, um das Historische, das Wahrhaftige wiederum zu verstehen?
Na, erstmal fand ich den Ansatz von Robert ganz toll, Figuren zu erfinden, die natürlich auch inspiriert sind von Menschen, die es gegeben hat, aber deren Namen er nicht verwendet hat, die er auch verändert hat. Aber deren Geschichten und deren Verläufe sind zumindest nicht von der Geschichte widerlegbar. Also er hat ja jetzt da nicht irgendwie wahnsinnig spekulative Charaktere erfunden, sondern diese beiden jungen Männer vor allem, die waren irgendwie so eine Möglichkeit für uns im Film, Formen des Widerstands zu diskutieren, die auch Fragen sind, die wir heute diskutieren möchten und sollten. Und mir war das irgendwie so ganz wichtig, dass die sowas Unhistorisches bekommen und trotzdem aber innerhalb des historischen Kontextes irgendwie wahrhaftig wirken. Also deswegen sind sie eigentlich die Hauptfiguren in dieser Geschichte, weil sie diskutieren die Verantwortung, die jeder von uns hat, damals, aber auch vor allem heute, wie begegnet man antidemokratischen Kräften? Ich sage es jetzt mal so ganz einfach, weil die gibt es und auch wenn die zwischendurch mal verstummen, auch in unserem Land, wo eine AfD in manchen Momenten vielleicht auch mal ein bisschen so, ja, an Fahrtwind verliert, aber sie kommen ja trotzdem wieder und wir müssen uns immer wieder mit ihnen beschäftigen und darüber nachdenken, wie begegnet man ihnen. Und das, glaube ich, spiegeln diese jungen Charaktere auf eine ganz extreme Art und Weise.
Wir wollen nicht vergessen, Sandra Hüller und August Diehl auch noch, um das Ensemble noch zu vervollständigen, also die ja sehr prominenten Schauspieler und Schauspielerinnen. Aber lass uns noch bei der Figur von Janis Niewöhner bleiben. Also dieser Paul von Hartmann ist ja jemand, der am Anfang sich ja auch verführen lässt. Also er ist ja begeistert und er denkt, jetzt endlich ist die große Revolution in Deutschland da. Er ist im diplomatischen Dienst, also er will auch Karriere machen und dann kommt es ja doch zu einer Veränderung. Also auch das ist ja ein Zeichen durchaus von Hoffnung, dass man so einer Figur zubilligt, dass sie sehen kann, dass sie verstehen kann, was da eigentlich vorgeht in dem System, in dem er lebt.
Na, mir ist vor allem das wichtig, was du zuerst gesagt hast, ne? Dass man mit einer Figur, das ist der Anfang des Films, der Film beginnt im Jahr 1932, wo die Figur von Janis und auch das, was Liv Lisa Fries, die ihre Figur und George Mackays Figur, die studieren ja zusammen in Oxford, also weg, weit weg von Berlin und München und Paul von Hartmann hat diesen Spirit irgendwie, der hat irgendwie ja Besitz von ihm ergriffen, so was Neues, ein Neuanfang, den Hitler ja verkörpert hat. Also Hitler war ja auf bizarre Art und Weise sehr, sehr attraktiv für viele Menschen, auch für junge Menschen ging irgendwie dort etwas Neues los und ich finde das ganz toll, wie Janis das auch spielt, irgendwie dieses Leuchten in den Augen, jetzt passiert etwas. Dann treffen wir ihn wieder und das sind nur 6 Jahre später und er ist komplett verändert. Er ist gar nicht jetzt als geläuterter Charakter gezeichnet, sondern wir merken ganz schnell, okay, der ist plötzlich im Widerstand innerhalb der Behörden, ne, weil er hat Karriere gemacht, organisiert. Das ist auch, glaube ich, ein relativ unbekanntes Kapitel. Und der Film erzählt erst sehr, sehr spät, wie es dazu gekommen ist, ohne dass es jetzt so als ganz, ganz großes Geheimnis irgendwie immer geführt wird. Aber ich finde das irgendwie so ganz, ganz toll in dieser Geschichte, dass man erzählt, Biografien können sich verändern, Menschen können sich verändern. Und wie du selber sagst, das war für mich irgendwie so eine ganz, ganz große, starke Hoffnungsgeschichte, ohne dass er jetzt besonders heldenhaft agiert in dieser Geschichte.
Trotzdem, finde ich, erinnert dann auch schon, er nimmt vielleicht vorweg die Männer des 20. Juli, das war ja auch ein Widerstand aus dem System heraus. Also es waren ja Leute, die im System waren und da Verantwortung getragen haben. Also da ist er vielleicht schon so eine Art Symbolfigur. Wir müssen reden über Adolf Hitler, der auch präsent ist, logischerweise als Verhandlungspartner in dem Film in München. Das ist Ulrich Mattes, der ja, mit dem du schon öfter gearbeitet hast, der jetzt nicht die äußerliche Ähnlichkeit mitbringt mit Hitler. Da hätte es andere Schauspieler gegeben, die das vielleicht eher mitbringen. Warum die Entscheidung für ihn und wie nimmt er diese Figur her? Das ist ja immer, wie wir alle wissen, wahnsinnig heikel, so jemand zu spielen. Hat er sich vielleicht auch länger überlegt? Wie war das?
Es war das Jahr von Corona und es ist auch kein Geheimnis, dass Martin Wuttke bei uns Hitler gespielt hat. Wir haben auch schon begonnen zu drehen. Dann kam Covid und Martin hat sich leider infiziert während der Dreharbeiten. Und ich war in einer Situation, wo ich in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit neu besetzen musste. Und es führten ganz viele Dinge dazu, dass plötzlich Uli im Gespräch war. Ich hätte mich nie getraut, ihn persönlich zu fragen, weil ich wusste, dass seine Darstellung von Goebbels im Untergang für ihn auch eine war, die ihn langfristig noch viele Jahre beschäftigt hat oder die er hinterfragt hat. Und es gab aber ein privates Treffen, wo Jeremy Irons und Uli Mattes zugegen waren, in genau diesem Moment, als ich Martin Wuttke verloren habe. Und Jeremy hat Uli gefragt, ob er das nicht interessant finden würde. Und ich, wie gesagt, so kam es dann dazu, dass wir innerhalb von kurzer Zeit ein Casting gemacht haben und Uli war sensationell, ohne jede Art von Vorbereitung, hat gesagt, ja, ich mache das, weil natürlich Uli und ich auch so ein Vertrauensverhältnis haben und so eine gemeinsame künstlerische Vergangenheit. Ich glaube, nur dann geht das, weil das, wie du selber sagst, es ist unfassbar riskant, diese Figur zu spielen. Man kann eigentlich erstmal nur scheitern. Und die Vorbereitung, die wir gemeinsam hatten, war sehr, sehr kurz, aber dann auch sehr intensiv. Und er hat sich da reingeworfen und ich bin total stolz und wirklich, wirklich glücklich mit dem, was Uli da geschafft hat. Weil es ist ein Hitler, der nicht nur einfach das kalte Monster ist, er ist es auch, aber er hat dann trotzdem auch so Momente von Humor und von irgendeiner, also ich will jetzt gar nicht sagen Normalität, aber zumindest von irgendetwas, was wo man so erahnen kann, dass auch diese Figur, dieser Mensch sehr, sehr viel komplexer war, als man sich das so im Nachhinein manchmal so auch versucht zu erklären. Also ich finde wirklich, was Ulrich Matthes da auch mit wenigen Szenen, muss man sagen, geschafft hat, finde ich wirklich atemberaubend.
Also was er mitbringt, finde ich, ist schon dieses Bedrohliche, das, was Leute auch immer schildern. Genau diese Kälte in den Augen, dass Leute sagen, wenn man ihm begegnet ist, man hatte wirklich Angst. Übrigens auch in solchen Verhandlungen konnte er eine bedrohliche Haltung aufbauen. Gleichzeitig diese manipulative Kraft, also all das entwickelt Ulrich Matthes in dieser Studie über Adolf Hitler. Noch ein letztes Wort zu dem Film, weil ich finde, wir sollten vielleicht nochmal betonen, diese beiden jungen Leute, die sich ja kennen, diese beiden Studenten eben aus der Zeit in Oxford, versuchen ja sozusagen die Rettung in letzter Minute. Das gibt natürlich auch eine große Spannung, dieser Versuch, die Informationen weiterzubringen. Führt uns aber eben auch zu der großen geschichtlichen Frage, was der Einzelne eigentlich bewirken kann. Also was ist die Rolle des Einzelnen in so einer riesen wichtigen Episode der Weltgeschichte?
Total. Und ich meine, das will ich gar nicht als jetzt beantworten, weil wir wissen ja, was der Ausgang der Geschichte ist, ne? Und insofern ist dieser Film für mich auch ein bisschen, ja doch, eher wie eine griechische Tragödie im Gewand eines Thrillers. Aber die Frage, was der Einzelne bewirken kann, aufgrund des Resultats als etwas zu beantworten, wo es keine Spielräume, keine Möglichkeiten gibt, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Also ich möchte ja, dass man den Film sieht und sich eigentlich ermutigt fühlt. Und gerade auch wenn mein Leben oder auch, ne, dich mit einbeziehen, unser Leben in der DDR nicht ansatzweise mit der Diktatur des Dritten Reichs vergleichbar ist. Aber ich möchte nur sagen, ich selber habe es als Elfjähriger erlebt, wie Menschen ein System zu Fall bringen können. Und deswegen ist dieser Film gerade mit diesen beiden jungen Protagonisten einer, der zumindest, ja, unterstützen, also oder der dazu anregen möchte, darüber nachzudenken, dass es eine Verantwortung von jedem Einzelnen gibt und dass auch jeder Einzelne irgendwie was schaffen kann und eine Stimme hat, eine Stimme finden kann.
München im Angesicht des Krieges, jetzt also im Kino zu sehen, ab nächste Woche dann auf Netflix, der Film von Christian Schwocho nach dem Roman von Robert Harris. Bedanke mich sehr herzlich bei dir, Christian, für das Gespräch. Wünsche dir natürlich auch viel Erfolg jetzt mit The Crown, also für deine Arbeit dort. Du weißt, ich bin süchtig nach dieser Serie und kann es kaum erwarten, dass neue Teile kommen. Alles Gute dir. Danke, Christian.
Dankeschön.